Börse aufs Ohr.
Herzlich willkommen zum neuen, dem 24. GetText-Podcast Börse aufs Ohr und das Ganze heute am 18.12., 6 Tage vor Weihnachten, dem internationalen Tag der Weihnachtskugel und noch 13 Tage bis Silvester. Schönen guten Morgen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, um euch die heißesten Themen aus der Finanz- und Börsenwelt abzuholen. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern in meinem heutigen Expertenteam habe ich Mr. Robomarkets Martin Utschneider, Chartdoktor Jörg Scherer von HSBC, Top-Trader und Börsencoach und Mann der klaren Worte Christian Schlegel und dem Stargast, mit dem ich diesen Podcast vor genau einem Jahr eröffnet habe, Chef der GetText Exchange Robert Ertel. Schön, dass ihr alle dabei seid.
Hallo, grüß dich.
Servus.
Hallo in die Runde.
Hallo, servus.
Ach ja, mein Name ist Lars Reichel von GetText Exchange. Der Episode 24 gebe ich heute dem Titel Das Jahr der grünen Kerzen, denn zum einen spreche ich mit meinen Gästen im Adventsmonat Dezember über das zurückliegende Jahr, in dem fast alle Kerzen der Charts in 2025 grün waren. Grün ist aber auch die Farbe des Grinchs, der vielleicht versucht, uns das Weihnachtsfest zu vermasseln und Advent bedeutet warten, aber was genau, das hört ihr im Podcast. Vielleicht ist es ja mal eine Bewegung im DAX. Ich kann es auch einfach nennen, willkommen zum großen Festival der Charttechnik, zum Finale, dem Jahresrückblick. Aber keine Angst, ich werde euch wie immer nicht langweilen, ein kurzes Preview der heutigen Themen. Nach dem Marktupdate nehme ich die GetText-Risk-Indikatoren unter die Lupe. Das Chart-Update mache ich heute mit Christian, Jörg, Martin gemeinsam, der geballten Kompetenz der globalen Glaskugeln. Dann habe ich und Robert noch Beauty-Tipps für euch und in Inside GetText verrate ich euch, was sonst noch so alles passiert. Das Beste zum Schluss, die Rubrik Wünscht dir was und zu Beginn noch der Hinweis auf das Ende des Podcasts. Hört euch bitte den Disclaimer an, denn schneller kann ich ihn nicht sprechen. Also hört rein, los geht's.
Plötzlich Börse, ein Marktupdate.
Plötzlich Börse, was hat sich seit der letzten Episode sonst noch so getan? Zeit für eine Analyse des Monats Dezember. Beziehungsweise ein Rückblick auf das Jahr 2025, das keine 10 Handelstage mehr hat. Also, es wird Zeit für einen Rückblick. Es gab eine kleine Veränderung bei den Basiswerten eurer Aktientrades, beziehungsweise euer Interesse hat sich hier von US-Aktien hin zu den europäischen Aktien um 2% verlagert im Vergleich zum letzten Jahr. Und das wird sicher auch daran liegen, dass es einige und auch noch volatile europäische Rüstungswerte in euren Fokus geschafft haben. Also auf gut Deutsch, ihr habt 2025 42% EU-Aktien gehandelt auf GetText. Bei den Zertifikaten dominieren, wie ihr wisst, ja traditionell die Hebelprodukte. Wir hatten hier 45% mehr Zertifikate-Trades als 2024 mit den Top-Kategorien Open-End, Turbos, Faktoren, die nochmal 2% zugelegt haben und im Anlagebereich die Aktienanleihe knapp hinter den Discountern ist. Und die haben wiederum 54% dazu gewonnen. Also auch Respekt auf der Anlegerseite. Insgesamt ist der Dezember etwas ruhiger ausgefallen, auch wenn wir noch auch wenn wir noch 7 Handelstage haben, aber von denen sollten wir uns nicht allzu viel versprechen. Die Top-Basiswerte bei den Zertifikaten im Dezember waren der DAX, der Nasdaq, dann Gold, Silber und dann kommen schon die Einzelwerte Rheinmetall, Nvidia, Tesla und Siemens Energy. Warum Siemens Energy? Das werden wir nachher noch drauf eingehen. Siemens Energy gab es 8000 Zertifikate-Trades mit dem All-Time-High in November. Insgesamt Zertifikate-Trades auf Siemens Energy in dem ganzen Jahr 83.000 Trades auf Knockouts in vielen dabei 60%, Faktoren 10%, Optionsscheine 10% und dann noch verschiedene andere Zertifikatestrukturen. Und zum Vergleich dazu gab es 375.000 Aktientrades auf den Titel. Euer Interesse an Inlinern ist natürlich auf diesem Monatniveau im Dezember wieder deutlich gestiegen. Hier haben wir ein Plus von 40% im Vergleich zum November gesehen. Ich hatte ja auch in der Episode 22 des Podcasts mit Sebastian Bläser von UniCredits One Markets gesprochen. Das ist eine Produktkategorie, die gerade in diesen niedrig volatilen Märkten ihren Vorteil ausspielt. Schauen wir uns kurz die Indexentwicklungen an. In Europa der DAX plus 21% in diesem Jahr, der VDAX fast unverändert im Vergleich zum Januar bei 15% aktuell und das, obwohl er im April noch bei 39 Punkten lag. Also bei 15%, wobei er eigentlich noch in ganzen Jahren noch nie unter die 5% gerutscht war. Also ein sehr günstiges Niveau auf Jahressicht. Das könnte nach einer günstigen Put-Absicherung auf den DAX klingen. Der Eurostox plus 17%, MDAX plus 17%, der Kakaron, Christian Schlegel, wir hatten es in einer der vorherigen Episoden auch, plus 10%, also da ist noch etwas struktureller Nachholbedarf. In Amerika, der S&P plus 16%, das ist die Frage, ob wir vielleicht hier nochmal auf eine Weihnachtsrallye hoffen können, allein vom Volumen her zumindest, denn traditionell leben ja die Börsen von der Hoffnung auf einen Jahresendspurt bzw. einer Weihnachtsrallye. So, und mit 860 Milliarden Dollar ist der Vanguard S&P ETF der größte ETF auf den Leitindex. Und der, Achtung festhalten, hat in der letzten Woche 40 Milliarden Nettozuflüsse gehabt. Das ist der größte Wochenzufluss aller Zeiten. Das klingt erstmal ganz gut. Problem ist nur, historisch betrachtet gab es die Rekordzuflüsse immer vor einem Sell-off an den Märkten. Also, da sollten wir die Augen offen halten. Der Dow plus 14% und der Nasdaq plus 20%. Bei den amerikanischen Märkten spielt natürlich auch die Zinspolitik der Notenbank eine entscheidende Rolle. Und hier weniger die Entscheidung, die aktuelle Zinsentscheidung aus der letzten Woche, sondern vielmehr das angekündigte Anleihenkaufprogramm, was hier in der Vergangenheit eine 180-Grad-Wende bedeutet. Denn hier hieß es immer, die Bilanz klein zu halten. Jetzt will die Fed die T-Bills im Wert von 40 Milliarden pro Monat zurückkaufen, um den Markt mit Liquidität zu versorgen. Also Inflationsrisiken wurden nicht sonderlich stark betont, aber für die Aktienmärkte ist das per se eigentlich eine ganz gute Ausgangslage.
Mal nach Zahlen, das Chart-Update.
Mal nach Zahlen, der Dialog heute, das Interview mit meinen Glaskugel-Experten Christian, Jörg und Martin. Bevor wir aber in die Runde gehen und den Jahresrückblick bzw. den noch spannenderen Jahresausblick besprechen, wollte ich euch noch eine Studie von HQ Trust ans Herz legen, die mir diese Woche aufgefallen ist. Denn viele Anleger glauben, durch geschicktes Timing den Markt schlagen zu können. Die einen kaufen nach Kurzanstiegen, weil sie auf Momentum setzen, die anderen nach Marktverlusten, um von einer Gegenbewegung zu profitieren. Und was dabei herauskam, wenn diese beiden Investorentypen ihre Strategie auf Tagesbasis umsetzen, das hat eben HQ Trust ausgewertet. Was heißt das konkret für euch? Ich sag mal so, Geduld schlägt die Taktik. Und insofern langfristig, wer langfristig am Aktienmarkt investieren möchte, ist mit einer breit gestreuten Strategie ohne Timingversuche doch am besten beraten. Aber es ist eine sehr coole Studie, die ich euch ans Herz lege. Ich schreibe den Link auch nochmal in die Shownotes. So, Timing hin oder her, Momentum hin oder her. Lieber Jörg, persönlich schön, dass du dabei bist. Du möchtest heute den Anfang machen. Lassen wir uns über das deutsche Liebeskind sprechen, den DAX, der ja seit Ostern irgendwie auf der Stelle getreten ist. Worauf können sich denn die Anleger, die Trader im kommenden Jahr gefasst machen? Worauf müssen sie vorbereitet sein?
Ja, erstmal Lars, danke für die Einladung. Danke, dass ich hier im letzten Podcast zu Gast sein darf. Ja, und du hast es schon angesprochen, ja, wir machen ein bisschen Rückspiegelbetrachtung und die Performance beim DAX, die stammt tatsächlich aus dem guten Jahresauftakt. Und dann spätestens seit dem Frühjahr ist großes auf der Stelle treten angesagt. Und dieses auf der Stelle treten sorgt für eines meiner Lieblingsmuster und auch ein Muster, das die Anleger im Jahr 2026 beachten sollten. Ja, also eine lange Seitwärtsphase führt dazu, dass die Volatilität aus dem DAX herausgegangen ist. Und ich glaube, es gibt einen Prozess, der wirklich zum Mittelwert zurückkehrt. Das ist, dass auf Phasen mit wenig Volatilität wieder sprunghafte Handlungen sich anschließen. Und das kann man technisch eben auch messen mit einem klassischen Volatilitätsindikator, beispielsweise den Bollinger Bändern. Und die haben sich im Wochenbereich tatsächlich sehr, sehr stark zusammengezogen. Und das war in der Vergangenheit genau oftmals der Nährboden, wo dann neuer Trendimpuls drauf entstanden ist. Und ja, seit Monaten seitwärts zwischen 23.000 Punkten auf der Unterseite und 24.700 Zählern auf der Oberseite, um auch sozusagen die Leitplanken abzustecken. große strategische Weichenstellung, also wenn aus dieser Trading Range der Ausbruch erfolgt. Und das Schöne ist aktuell, die beiden genannten Leitplanken werden auch durch die Bollinger Bänder, sprich oberes Band und unteres Band im Moment bestätigt. Und ich habe noch einen argumentativen Pfeil im Köcher, wenn man Stichwort hohe Zeitebenen betrachtet. Im Monatsbereich haben wir eine ganz bemerkenswerte Konstellation, denn die letzten 5, 6 Monatskerzen, die weisen allesamt kleine Kerzenkörper auf. Und darin spiegelt sich die aktuelle Bewegungsarmut wieder, die aktuelle Suche nach Orientierung seitens der deutschen Leitaktien. Und dann sind wir wieder bei diesem besonderen Phänomen, dass sich aktuell Bewegungspotenzial aufstaut, in welche Richtung auch immer. Und diese Konstellation sollten Anlegerinnen und Anleger mit ins neue Jahr nehmen als eine ganz große Schlüsselkonstellation.
Das heißt, nicht nur günstige Put-Absicherungen wären beispielsweise, um nach unten eben dabei zu sein, sondern auch bewusst Strategien, strukturierte Produkte, die von ansteigender Vola profitieren.
Zum Beispiel, und technisch gesprochen, ist es eben die klassische Make-or-Break-Situation, wo ich den Ausbruch handle, weil wir jetzt seit Monaten seitwärts laufen und dadurch eben Bewegungspotenzial aufstauen.
Sagen deine, oder kannst du eine genauere Prognose über den Moment des Ausbruchs nach oben oder nach unten geben? Wird das vermutlich im ersten Quartal passieren, weil wir ja schon zumindest, was den DAX betrifft, relativ lang in dieser Schwebephase um die 24.000 sind?
Ja, Lars, mein Argument an der Stelle wäre tatsächlich ein zeitliches. Ja, diese Bewegungsarmut begleitet uns jetzt schon seit dem Frühjahr. Das ist auch im historischen Kontext schon eine lange Konstellation. Deswegen würde ich den Ausbruch tatsächlich auch zumindest im ersten Halbjahr 2026 erwarten, weil diese Konstellation, man kann sich das so vorstellen, das ist die berühmte Feder, die man zusammendrückt, weiter zusammendrückt und weiter zusammendrückt. Irgendwann macht's Batsch und die Feder springt wieder auseinander. Und deswegen eher früher im Jahr 2026 als später.
Christian, Martin, wollt ihr noch was dazu ergänzen zum DAX?
Also tatsächlich habe ich, Martin, Entschuldigung, ich dränge mich gerade auf, im Vorfeld dieser Diskussion heute habe ich den Jörg auch mal gefragt. Ich mache das jetzt 40 Jahre. Als ich angefangen habe, der Börse waren ja Jörg und Martin noch quark im Schaufenster. Ich habe das nie gesehen, diese 7 Monate hintereinander mit sieben Dojis. Ich kann mich nicht daran erinnern. Jörg, wir hatten darüber gesprochen, du hast gesagt, ich habe dir eine Hausaufgabe aufgegeben. Ich kann mich nicht daran erinnern, das gesehen zu haben. Was wir da, weil ich ja sehr gerne mit den Bollinger-Bändern arbeite, diese Art Flaschenhals. Wir sind oben, vielleicht das noch den Zuhörer als Zahl zu geben, oben auf Wochensicht bei 24.600 im DAX und unten bei 23.300. Das ist das Engste, was ich auf Monats- und Wochensicht seit langem gesehen habe. Und das sind für mich die absoluten Punkte. Jetzt haben die Bollinger Bänder aber auch die Angewohnheit, dass sie manchmal dazu verlocken, zu sagen, okay, wenn man drüber geht, ist alles positiv und dann gehen sie mal kurz drüber und knallen dann sofort wieder zurück. Also man muss da sehr, sehr aufpassen. Diese beiden 24.600 und 23.300, wenn mal über- oder unterboten, ist das schön und gut. Aber wenn wir dann wieder drunter oder drüber gehen, ist das mit größter Vorsicht zu genießen. Was den zeitlichen Aspekt angeht, bin ich dabei sogar bis zum Ende des März. Das erste Halbjahr ist schön, aber ich glaube sogar, dass im 1. März, und wir werden es vielleicht noch bei anderen Indizes sehen, das kann richtig aktiv werden im nächsten Jahr. Wir haben genügend Chill-Modus gehabt und das ist das, was die Bollinger Bänder seit Anfang Mai sagen. Jetzt geht die
Du hast ja auch immer gesagt, Christian, der Markt nimmt sich eine Pause. Ein Imbiss, hast du immer gesagt, und das ist auch gut so. So, jetzt hat er sich genug ausgeruht, jetzt muss er mal wieder abliefern.
Kommt er wieder aus der Chill-Phase in Ich-brauche-Action-Phase, jawohl.
Ja, sehr gut. Okay.
Christian, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Tatsächlich 1996 haben wir im Dow Jones und im DAX schon mal so eine Phase gehabt, also sprich auf dem Aktienmarkt. Aber wenn man sozusagen die Assetklasse wechselt, so selten ist das Phänomen gar nicht. Wir haben im Gold dies Jahr zumindest ja von Mai bis Juli schon mal 4 Monate Dojis in Folge gehabt und haben es dann bekanntermaßen bei den Edelmetallen nach oben aufgelöst. Also es gibt schon in der Historie Beispiele, wo wir ähnliche Konstellationen hatten. Und wie gesagt, das ist wirklich ein Mean-Reverting-Prozess. Phasen mit geringer Volatilität werden dann wieder abgelöst von Perioden mit größeren Ausschlägen.
Ja. Und die werden heftig.
Spielmodus und Partymodus, ja, wie der Christian so schön sagt.
Genau. Um in dem Sprech zu bleiben, könnt ihr abschätzen, ob der anschließende Partymodus, ob die Energie, die sich der Markt durch den Chill-Modus aufgebaut hat, ob die auch genauso lang reicht, um Party zu machen? Oder ist die Partyzeit kürzer als die Chill-Periode? Also auf gut Deutsch, wird es einen kurzen, heftigen Ausschlag geben oder kann er durchaus etwas längerfristig geprägt sein?
Ich überlasse dir die Antwort, Jörg.
Da komme ich drauf raus. Ich wollte gerade sagen, nehmen wir den Martin mal ins Boot, sonst... Nein, Martin, wie du willst.
Nee, du, also ich sehe es auch so. Wir haben eine lange Chill-Phase. Man kann es fast vielleicht auch für die Zuhörer vergleichen wie mit so einem Sportler, der sich jetzt Kraft tankt. Und beim DAX ist es auch so, dass wir in einer Sideways-Range und mit den Bollinger-Bändern gepaart ja immer wieder auch diese Situation hatten, die letzten Wochen, Monate, dass man auf den Ausbruch gehofft hat. Er kam dann nicht. Der ganze Markt ist eingebettet in seine, ja, auch in seine Bollinger-Bänder, in seine gesamte charttechnische Struktur. Und ich denke mal, wenn wir nächstes Jahr in das neue Jahr gehen und der DAX schafft es relativ schnell, was er ja jetzt wieder versucht hat und wieder nicht geschafft hat, nämlich vor ein paar Tagen einen Ausbruch zu wagen. Wenn er es dann aber im neuen Jahr relativ schnell schaffen könnte, dann kann ich mir schon vorstellen, und da nehme ich jetzt nur noch einen anderen Indikator mit dazu, nämlich eine Fibonacci-Projektion, dass wenn wir gemessen an der Bewegung, die wir hatten jetzt zwischen, 21.11. und jetzt sprechen wir hier in der kleinen Konsolidierungsphase. Wenn es schnell geht, dann kann der Markt durchaus auch mal gute 1000 Punkte vertragen und kann die auch nach oben mitgehen aufgrund der ganz Gesamtkonstellation. Aber, und das sehe ich auch immer wieder öfters, es muss dann auch wirklich alles passen. Und da baue ich sehr stark auch auf das Momentum. Wenn wir es schaffen, im neuen Jahr über eine mögliche Weihnachtsrallye in eine Neujahresendrallye zu gehen und vielleicht auch die ersten 5 Handelstage positiv sind, dann von der Projektion her, diese 25 werden wir dann, wenn wir sie sehen, nicht gleich im Januar sehen. Aber es geht sicherlich dann so in den ersten Quartal dann durchaus mit einem Schub entlang. Und wir, jetzt sind wir ja alles 3 Charttechniker, aber wir dürfen auch nicht vergessen, in diesem Zeitraum wird dann auch ein neuer Fed-Chef bestimmt und die Zinssenkungsfantasien werden bestimmt nicht kleiner. Also von dem her, ich sehe dem Ganzen positiv entgegen, wenn wir mit einem neuen Allzeithoch den Breakout nach oben schaffen, dann könnte im ersten Quartal durchaus Richtung 25 marschiert werden. Und dann denke ich mal, ich denke nicht in so langen Zyklen immer, im Gegensatz vielleicht zum Jörg und zum Christian. Aber dann muss man nochmal schauen und Tabula Rasa und sagen, okay, was macht jetzt das Momentum auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis? Also ich bin da schon gar nicht so skeptisch, dass es dann durchaus einen etwas längeren Anschub geben kann. Aber wenn ich sage länger, dann meine ich eher so die ersten 3 Monate.
Ihr seid ja Charttechniker. Ich bin gespannt, ob dann auch möglicherweise die traditionellen Mittelzuflüsse zum Jahresanfang, gerade der Fondsgesellschaften, wenn jetzt Glattstellungen zum Jahresende passiert sind, dass es die wieder geben wird, die möglicherweise dann den Aufschwung beflügeln werden. Auf der anderen Seite ist natürlich das Cash-Kapital so niedrig wie selten zuvor. Da muss man natürlich auch schauen, zumindest was amerikanische Investoren betrifft, wo denn das Geld noch herkommen soll, was investiert wird. Aber auch da wird man sich natürlich was einfallen lassen. Aber auf jeden Fall höre ich ein eher positives Sentiment von dir raus, Martin, vom Jörg, dass es auf jeden Fall eine Bewegung innerhalb der ersten 6 Monate nach oben oder nach unten geben wird. So, und Christian ist wieder deutlich gewesen, hat gesagt, der Markt hat lang genug verschnauft. Jetzt geht's mal los.
Ja, genau, jetzt wollte ich eigentlich nichts mehr sagen, aber mir ist dann auch noch diese alte Regel eingefallen und die auch. Ich denke mal, da der Jörg ist ja unser Statistik-Chef, aber er wird mir vielleicht sogar zustimmen. Die ersten 5 Handelstage sind immer ganz entscheidend. Die ersten 5 Handelstage, wenn die positiv sind, dann kann das ein Indikator sogar für den Rest des Jahres sein. Und was heuer auch noch erschwerend hinzukommt im positiven Sinne, wir sind deutlich über der 200-Tage-Linie und ich denke, wir werden auch in den ersten 5 Handelstagen des neuen Jahres wohl über der 200-Tage-Linie sein. Also wenn diese beiden Komponenten auch noch gepaart zutreffen, ersten 5 Handelstage im neuen Jahr, positive Entwicklung und gleichzeitig über der 200-Tage-Linie, dann haben wir, sage ich mal, es ist jetzt kein Beschleuniger und kein Turbo, aber wir haben ein wunderbar schönes Fundament, dann zumindest für die ersten Monate und dann vielleicht auch für den Rest des Jahres.
Das ist doch mal eine Aussage, Martin. Ja, also wir gucken auf den Start im Januar. Wir haben die Energie vom Christian und wissen von Jörg, wo es langfristig hingehen wird. Also das, damit können wir was anfangen, was den DAX betrifft. Und Martin, du bist so schön im Redefluss. Lass uns doch mal über den Teich gehen. Wie sieht's denn auf den Nasdaq aus? Technologieindex, natürlich getrieben von den Mag7, die unglaubliches Volumen auch auf GetEx dieses Jahr, Handelsvolumen dieses Jahr beschert haben. Viel Fantasie durch den KI-Boom als die Sorge einer möglichen KI-Blase. Was ist deine Meinung charttechnischer Natur zum Nasdaq?
Ja, also Stand heute bzw. Stand diese Woche, da lässt er uns ein bisschen im Stich, in Anführungsstrichen, auf Tagesbasis der Nasdaq. Also hat dann von seinem Zwischenhoch im Bereich 25.000, das ja ein Zwischenziel auch war. Ich hatte vorher die Fibonacci-Kennziffern ja auch kurz erwähnt mit dem Kursziel im DAX. Auch hier wurde ein Fibonacci-Kursziel abgearbeitet bei 25.850 in etwa. Und jetzt orientiert er sich wieder nach unten. Das ist die Tagesbasis. Wenn ich aber, wir wollen ja einen Blick in das nächste Jahr hineinwerfen. Und wenn ich jetzt hierher gehe und sage, ich schaue mir mal das Ganze auf Monatsbasis an, den Nasdaq 100, dann ist der Aufwärtstrend nach wie vor sehr, sehr schön vorhanden. Wir haben jetzt, ja, die letzten 2 Monate waren etwas ernüchternd, aber wir handeln immer noch am oberen Ende und das ist das unser aller drei bester Freundin von Jörg, Christian und mir, das Bollinger Band. Wir handeln hier am oberen Limit oder am oberen Ende des oberen oder am oberen Bollinger Band und dann ist es ganz normal oder kann auch natürlich sein, wenn es dann mal Bewegungen nach unten gibt, solange wir diese Bandbreite nicht, extrem nach unten handeln. Das heißt, wir haben im Nasdaq durchaus noch Durchschnaufpotenzial. Da werden jetzt viele erschrecken, wenn ich sage, bis 21.800 in dem Bereich. Da verläuft das mittlere Bollinger Band. Es sieht so aus, dass der Nasdaq sich jetzt die Verschnaufpause vielleicht sogar Ende des Jahres holt, die sich der DAX schon seit Mai gönnt. Und beim Nasdaq sage ich einmal, heiß gelaufene Kurzfristindikatoren zuletzt haben zu dem kurzfristigen Rückgang geführt. Nichtsdestotrotz ist beim Nasdaq die Jahresendrallye immer noch deutlicher intakt, als es in Europa der Fall ist. Also für den Nasdaq rückblickend ein wunderbares Jahr. Man konnte extrem gut verdienen. Natürlich war die Vola zwischenzeitlich auch mal deutlich angestiegen, vor allem wenn ich mal noch denke, im April, als wir da wirklich mal einen richtigen Drawdown noch sahen mit einer sogenannten Hammer-Candle, also die dann auch wieder rum dafür sorgte. Ein Hammer ist immer so ein Umkehrsignal. Das war schön und typisch im April und dann auf Monatsbasis wohlgemerkt. Und dann ging es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monate nur nach oben. Dann ist es jetzt nicht verwunderlich, wenn ein Durchschnaufen auf hohem Niveau stattfindet. Und ich glaube auch, dass der Nasdaq, oder glauben ist das eine, aber anhand der ganzen perspektivischen Ausrichtung und die wir hier im Ist oder im Status Quo gerade sehen beim Nasdaq und wenn ich hier auch wieder die Fibonacci-Projektion bemühen darf, da würden wir auch, sage ich mal, wenn der Nasdaq sich das Durchschnaufen jetzt genehmigt, und hier gilt auch die 200-Tage-Regel und die 5-Tage-Regel für den US-amerikanischen Markt, wenn er es schafft, diese Konsolidierung jetzt hier für neue Stärke im Jahr 2026 zu nutzen, dann können wir auch relativ bald bei 27.500 bis 28 stehen. Das wäre natürlich prozentual einiges. Sind wir mal mit den 27 zufrieden? Also summa summarum, auch die trendfolgenden Indikatoren, 200-Tage-Linie, Ichimoku und auch der MACD, die weisen darauf hin, dass die Trendstärke vorhanden ist. Kurzfristige Konsolidierung durchaus möglich. Konsolidierung wäre in den nächsten 10 Handelstagen, aber denke ich mal ein Seitwärtstrend in dem Bereich vielleicht bis 23.970. Also hier ist alles in line und Der Boden ist auch hier geebnet und wie gesagt, kleines, wieder der kleine Hinweis auf die mögliche Änderung oder die bevorstehende Änderung beim FED-Chefposten, und die in Fantasie auf Zinssenkungen treibt hier natürlich oder tut hier noch ihr Übriges.
Das ist interessant, dass die Performance ja eigentlich vom Nasdaq als auch vom DAX eine gleiche ist, aber die Herleitung eine völlig unterschiedliche. Ne? Also der DAX in diesem Jahr, in Anfang diesen Jahres, deutlich zugelegt und seit Ostern in den Schlafmodus gefallen. Und hier beim Nasdaq war es eher andersrum. Der ist heiß, tendenziell heiß gelaufen. Da ist nach wie vor Fantasie drin. Und natürlich stehen Quartalszahlen an. Jetzt hat die Trump-Administration nochmal die KI-Chips freigegeben zur Auslieferung nach Fernost. Also, da ist auch noch genug Musik drinne in den Einzelwerten, die den Index überwiegend treiben, abgesehen von der Charttechnik. Aber ja, es bleibt spannend.
So ist es. Und genau, also der Nasdaq hat zuletzt, wie gesagt, gut zulegen können. Und nimmt sich jetzt die Auszeit. Ich denke mal aus technischer Sicht und auch aus den Kurzfristindikatoren auch zur rechten Zeit. Lieber nimmt er sich jetzt noch die Auszeit, hat trotzdem eine schöne Jahresperformance und legt dann im Januar wieder bei Neuem los.
Christian?
Ja, wir haben, du hast gerade eben gesagt, im Frühjahr, ich habe diesen Spreadometer entwickelt. Das ist eine Geschichte, in der man den Nasdaq und den DAX miteinander vergleichen kann. Und im April diesen Jahres lag der DAX 2800 Punkte über dem Nasdaq. Das ist für mich, ist dieser Spreadometer nichts anderes, als dass ich sehe, wo kommen die Mittel her, wo gehen die Mittel hin, nach Europa, nach Amerika. Die gingen ja nicht nur nach Deutschland, die gingen nach Spanien, nach Italien und so weiter. Und da war der DAX 2800 Punkte bis April, bis zu den Zollankündigungen von Trump, 2800 Punkte über den Nasdaq. Dann hat die Nasdaq mal richtig Gas gegeben und lag noch bis zur vorletzten Woche bei 1900 Punkten über dem DAX. Ja, die hat also fast 5000 Punkte gemacht. Heute hier und jetzt liegt die Nasdaq nur noch ganz grob 950 Punkte über dem DAX. Was für mich zeigt, dass wir es in den letzten 4 Wochen, ist der DAX stabiler geblieben, als die Nasdaq ist. Und mit Blick auf solche Werte wie Nvidia ist es für mich einfach so, dass der Kuchen ein bisschen verteilt wird. Ich bin nicht ganz so positiv wie Martin. Ich glaube, dass mit Blick auf Wochenbasis und auf Monatsbasis den Nasdaq ein erhebliches Soll absolviert hat. Und ich sehe das auch beim Standpur, bei dem ich ja gleich da dran bin, dass es die Märkte, diese Märkte, Standpur, Nasdaq, Dow habe ich mir jetzt nicht so genau angeschaut, brauchen endlich eine Pause. Die brauchen Imbiss, was ich vorhin schon sagte, im Gegensatz zu den europäischen Märkten. Aber dieser Spread ist also, nur das nochmal genannt, ist also erheblich zusammengegangen, was der DAX im Frühjahr geleistet hat und dann abgegeben hat. Das ist ganz erstaunlich.
Also du eher etwas kritischer, was ja. Was die amerikanischen Leitindizes betrifft. Ja.
Absolut, absolut.
Jörg, hast du noch eine Meinung?
Ja, dann kann ich mal so ein bisschen vermitteln oder ich sag mal generell das Spannungsfeld aufzeigen, was wir als Techniker haben. Zum einen, was der Martin angesprochen hat, die Aufwärtstrends sind absolut intakt. Daran ändert jetzt mal 2-3 Wochen Durchschnaufen oder auch eine längere Seitwärtsphase, wie wir sie in Deutschland haben, erstmal nichts. Ne? Strategisch betrachtet sind die langen Trends intakt. Und wenn wir sozusagen 2-3% bis zum Allzeithoch bei den amerikanischen Indizes haben, dann sind uns Techniker auch ein Stück weit die Hände gebunden. Ja, das ist das Spannungsfeld, der lange Trend, der einmal intakt ist und zum anderen eben, dass dieser Trend uns aber auch jetzt schon sehr, sehr lange begleitet und auch schon relativ weit getragen hat. Und damit schlage ich die Brücke zum Christian, weil ich bin auch so ein bisschen eher in seinem Lager und sage, Achtung, liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, ein bisschen realistische Erwartungshaltung für 2026 würde uns, glaube ich, allen gut tun. Und kann das noch ein bisschen mit Zyklen untermauern. Wie gesagt, technische Analyse ist am Ende der Tage deutlich mehr als irgendwie eine Trendlinie in den Chart zu legen. Da kommt das Sentiment spielt mit rein, die Zyklen spielen mit rein. Und so versuchen wir bei der HSBC immer ein ganzheitliches Bild irgendwo zu zeichnen. Und nächstes Jahr ist es Zwischenwahljahr. Also ich bin beim US-Präsidentschaftszyklus. Wenn man das für den Dow Jones auswertet, über 120 Jahre Datenhistorie, dann ist das Zwischenwahljahr das schwächste innerhalb des 4 Jahre umspannenden US-Präsidentschaftszyklus. Mhm. Ja, wir liegen per Ende erstes Halbjahr, per Ende drittes Quartal sogar unter Wasser. Und es braucht dann sozusagen eine relativ dynamische Jahresendrallye, um für ein halbwegs versöhnliches Ende im Zwischenwahljahr zu sorgen. Unterm Strich ein Kursplus von etwa 3%. Also Thema realistische Erwartungshaltung. Und ich kann an der Stelle noch einen draufsetzen. Ich habe noch ein zweites Muster ausgewertet. Wie gesagt, der Martin hat gesagt, der Chef der Statistiken. Ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber es sind ja nur noch wenige Handelstage. Es wird aller Voraussicht nach, und ich klopfe sofort hier auf Holz, das dritte Bullenjahr in Folge werden. Das ist auch mal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man sich die Länge der Bullenmärkte anschaut seit dem Zweiten Weltkrieg und den Startpunkt der aktuellen Rallye im Herbst 2022 verortet, dann haben wir also sozusagen gerade das dritte Jahr, den dritten Geburtstag erlebt und damit die durchschnittliche Länge, ne, wie gesagt, rein auf der Zeitachse verargumentiert, erreicht. Und alles, was jetzt darüber hinauskommt, ist Sahne oder Kirsche auf der Torte. Mhm. Ja, also die Mindesthaltedauer, die Mindesthalbwertszeit eines Bullenmarktes haben wir abgearbeitet, haben wir erreicht. Und 3 Bullenjahre in Folge sind gar nicht so selten, kamen für den S&P, wenn man noch länger bis 1928 zurückschaut, also Pi mal Daumen 100 Jahre in die Vergangenheit blickt, genau 22 Mal vor. Und das vierte Jahr danach war dann wirklich auch eines mit übersichtlichen Returns. Ja, dann kommt da noch ein Kursplus von etwa 2% bei raus. Und wir sind also sehr nah an dem Verlaufsmuster des Zwischenwahljahres. Sowas finden wir immer relativ sexy, wenn unterschiedliche Auswertungen, unterschiedliche Zyklen Hand in Hand gehen und die gleiche Richtung deuten. Und in diesem vierten Jahr nach 3 Bullenjahren in Serie neigt vor allen Dingen das dritte Quartal zu deutlichen Korrekturen. Also Rückschlag im Mittel gut 6%. Auch das ist was, was man als Muster vielleicht mal im Hinterkopf abspeichern sollte für 2026. Mhm.
Okay, ja, da hast du in der Tat eine schöne Brücke gespannt. Also Martin deutlich positiver gestimmt. Christian sagt, es braucht einen Imbiss. Und du sagst, es wird statistisch gesehen im nächsten Jahr, dem folgenden Jahr, nach dem dritten Bullenjahr in Folge und den Midterm-Wahlen in eher einem Ausbruch nach unten geben. Also insofern ein schwächeres Jahr sein. Finde ich ein super Statement, dann sind wir da ein bisschen vorsichtiger unterwegs, was den Nasdaq betrifft. Lass uns doch mal rüberschwenken, Christian, zu deinem Standpur 500.
Ja, ja. Ich handle fast alle Indizes sind auch aktiengleich. Ich habe 20% fundamentale Daten, die kommen 4-mal im Jahr. Aber ansonsten habe ich meinen 5-Punkte-Plan. Darin beinhaltet es die Dow-Theorie, die Bollinger-Bänder, Fibonacci, Trendfolge und Oszillatoren. Und wenn ich das mal auf den Standpur 500 sehe, ich mache die hier gerade mal eben auf, für den geneigten Zuhörer Folgendes nochmal erwähnen, seit 2020, seit dem Corona-Tief, ist der Standpur 212% gestiegen. Seit 2022, dem Ukraine-Tief, sind es 96%. Und seit den lustigen Aussagen von Herrn Trump in den Zöllen im April diesen Jahres immer noch 41%. Wenn ich diesen 5-Punkte-Plan, den ich eben angeschrieben habe oder angesprochen habe, mal berechne, ist bei mir alles hier in Hab-8-Stellung und eher negativ, insbesondere ein Trendfolgemodell. Ich gehe eigentlich davon aus, dass der Standpur, der hier wirklich ordentlich gelaufen ist, eben diesen Imbiss, diese Sauerstoffmaske mal braucht und auch entweder korrektiv ist oder seitwärts. Wir sind jetzt seitwärts hier seit, wenn ich das über mehrere Wochen sehe, schon ein paar Wochen, und zwar seit ganz grob dem Ende September. Und ich gehe davon aus, dass wir eher weiter fallen werden. Vielleicht halten wir uns noch 1-2 Monate hier oben. Das möchte ich gerne glauben. Aber ich gehe davon aus, dass in dem Bereich des Standpurs momentan sogar 6.800, ganz grob, legt mich nicht fest auf die letzten 20 Punkte, dass wir den Bereich von 6.100 sehen innerhalb der nächsten 4 Monate. wäre der Chart, den ich vor mir sehe, ein Tageschart, ein Stundenchart, ein 4-Stunden-Chart, würde ich hier ohne zu zögern sofort sogenannte Schnüffelstücke nehmen. Den Begriff habe ich hier bei euch bei der GetEx auch schon mal geprägt. Soll sagen, eine kleine Position, die oberhalb des momentanen Hochs liegt. Und da sind wir ganz knapp unter 7.000. Und ich würde den tendenziell eher die Puts kaufen, in Erwartung, dass wir mindestens bis zum 20er Kleid den Durchschnitt legt. Aber der ist mir viel zu nah dran. Der ist bei 6.649 auf der Woche. Und ich gehe davon aus, dass wir die 6.000 unterbieten werden innerhalb der nächsten 3 bis 4 Monate. Ich kann den Markt hier nicht positiv sprechen. Ich wüsste nicht ein Argument, außer vielleicht dem neuen Fed-Chef, der wahrscheinlich in sklavischer Untertanengeist zu seinem Präsidenten Zinsen senkt, aber muss oder nicht. Und ich sage das ganz bewusst so. Ja, weil der Typ, der kommt, egal wie, der kannst du nach der Pfeife von Trump machen. Und da wird mir Angst und Bange, wenn ich das höre. Das werden wir also sehen, wer das sein wird. Ich war sehr zufrieden mit Jerome Powell, der auch ab und zu mal ein Kontra gegeben hat. Der Neue wird es mit Sicherheit nicht machen, sonst überlebt er keine 4 Wochen. Und das wird natürlich das sein, was Herr Trump in weiser Voraussicht alles vorhergesagt hat. Es kann aber auch sein, dass wir tatsächlich hoffentlich endlich einen Frieden bekommen in der Ukraine. Dann wird es auch den Märkten helfen. Nichtsdestotrotz, ich kann auf diesem Niveau ein Standpo 500 nicht mehr kaufen. Die 3 besten Werte waren Western Digital in diesem Jahr mit 226% und dann, man hört und staune, Palantir mit 114%. Ich würde niemals mein Haus beleihen und den Standpo 500 hier kaufen auf das nächste Jahr. Ich rechne damit, dass die Kurse deutlich günstiger bekommen.
Es ist interessant, was du angesprochen hast, Christian, was den Fed-Chef betrifft, wie er seine Entscheidung eigenständig oder nicht eigenständig treffen wird. Und das Ganze macht es natürlich auch viel interessanter, für euch auf die Charttechnik zu schauen, weil die statistischen Daten vom Bureau of Labor Statistics veröffentlicht werden, also Arbeitsmarktdaten. So, dort ist jetzt auch der Direktor entlassen worden vom Präsidenten. Es werden weniger Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten wird es geben, werden zur Verfügung gestellt werden, kann man also viel schlechter in Relation zu historischen Daten setzen. Also insofern wird die Charttechnik da eine Rolle spielen. Und es bleibt natürlich interessant, wenn du sagst, der Markt ist tendenziell heiß, du würdest eher einen Put kaufen. Ein Put auf diesem Niveau ist natürlich auch echt teuer, ne, auf der S&P Vola. Aber das Portfolio soll es einem wert sein.
Ja, genau.
Martin, Jörg, was habt ihr denn für eine Meinung zum S&P?
Ja, beim S&P sieht man jetzt ganz klar, also bin ich voll beim Christian.
Da seid ihr einer Meinung.
Und auch auf was er gesagt hat, auch auf das Thema Bollinger Band zu sprechen. Und beim S&P sieht man jetzt im Moment, wie auch hier auch die Luft ausgeht, wie er sich wohl etwas jetzt wieder seine Luft schnappen will, seine Kraft schaffen will. Aber ich sage es, Charttechnik ist ja auch immer Orientierung. Wissen tun wir genauso viel und so wenig wie die Fundamentalanalysten. Aber eine schöne Orientierung, und deswegen fand ich es vorher, dass der Christian auch das Thema Put und Absicherung angesprochen hat. Auch das Thema, wie weit kann es denn dann runtergehen? Und da kann man auch beim S&P eine schöne Marke ablesen. Nämlich, das ist einmal so, sagen wir, dieses Tief von der massiven Tageskerze am 10. Oktober und dann nochmal die massive negative Tageskerze vom 20.11. Und da bewegen wir uns im Bereich 6.500, 6.520. Und da verläuft auch das Bollinger Band, also der Volatilitätsindikator. Das heißt, und da möchte ich jetzt nochmal drauf zurückgreifen, was du vorher angesprochen hast mit der Statistik, dass man, wenn man Buy and Hold macht, dass man vielleicht besser läuft als bei Timing. Ich glaube immer, das ist wirklich, wenn man vor 50 Jahren den DAX in einem Indexzertifikat oder in einem ETF gekauft hat, da macht man sich jetzt keine Sorgen über Timing. Die Sache ist aber immer, hält man es auch wirklich durch? Denn dieses Durchhalten ist die große Kunst und nicht den Markt vorherzusehen, sondern wenn es wirklich mal nach unten rasselt. Und da möchte ich beim S&P vielleicht den ein oder anderen fragenden Hörer oder die fragende Hörerin einfach sagen, hey, wenn es jetzt wirklich dazu kommt, es kommt zum Drawdown, die Panik nicht verlieren und wenn man schon länger investiert ist, die nächste große Auffanglinie ist, da bin ich auch beim Christian, nicht die 20-Tage-Linie, also nicht das mittlere Bollinger Band, sondern wirklich die untere Linie bei ungefähr 6.550. Warum? Da sind wir, da wären wir noch oberhalb oder wären wir in der Bollinger Bandbreite. Und oftmals ist es so, das haben wir eben am 10.10. gesehen und am 20.11. Das Bollinger Band wurde getestet, der Markt hat wieder nach oben gedreht. Das ist so eine ganz einfach formulierte Regel. Das Bollinger Band, das untere, wird nach unten unterschritten, wird getestet und danach geht es vielleicht, mit einer hohen Wahrscheinlichkeitsquote wieder nach oben. Und wir haben jetzt auch so eine Situation, man sagt, okay, jetzt ist es mir zu heiß einzusteigen, vielleicht warte ich. Timing heißt ja auch manchmal, also es gibt so einen schönen Spruch, auch nichts zu tun ist eine aktive Entscheidung. Und wer sich jetzt sagt, hey, mir ist das zu heiß, mir ist das alles zu unsicher, und da möchte ich auch sagen, es gibt ja auch, es ist ja auch, selbst wenn die Zinsen nächstes Jahr gesenkt werden würden, das ist auch kein hundertprozentiges Mantra, dass dann plötzlich der Markt auch ansteigt. Das kommt dann auch auf die Zusammenhänge drauf an. Und deswegen möchte ich zum S&P jetzt abschließend sagen, okay, heiß gelaufen, All-Time-High haben wir angelaufen, die letzten Tage haben es nicht geschafft, auf ein paar Punkte eben nicht geschafft. Und jetzt könnte es durchaus einen Rückschlag geben, wenn dann wirklich das 20-tagige, die 20-Tage Durchschnittslinie beziehungsweise der charttechnische Support bei 6.800 nach unten durchbricht, dann kann es auch mal wieder die 6.550 werden. Das wäre aber alles noch, sage ich einmal, absolut im Rahmen, weil wir in der Bandbreite der Bollinger Bänder sind. Also, wenn jemand sagt, okay, ich will jetzt long gehen, ich muss jetzt das alles noch aufholen, was ich dieses Jahr nicht erwirtschaftet habe, fraglich. Und wenn jemand sagt, du, ich habe die Zeit, und das gehört auch zum Thema Timing. Denn wenn jetzt jemand investiert ist, panikartig verkauft, oder er sagt, okay, ich warte ab, bis die 6,55 erreicht sind, wenn die halten, dann allokiere ich vielleicht nach oder was auch immer. Also von dem her, blindes Buy and Hold versus Strategie. Strategie wäre jetzt erstmal abwarten. Und wenn es wirklich zu einem Drawdown käme im S&P, gilt natürlich auch für S&P und für DAX, die unteren Linien beachten. Und ein ganz, ganz großer Indikator dafür ist das untere Bollinger Band. Das verläuft bei 6,55. Also selbst wenn wir jetzt 300 Punkte verlieren oder knapp 300 Punkte, das wären 5%, das wäre alles andere als ein Crash, sondern das wäre eigentlich eine Bereinigung in einem übergeordneten langfristigen Aufwärtstrend.
Vielen Dank für deine Einschätzung, Martin. Jörg, auch noch was zum S&P?
Ja, dann ich habe eben die Zyklen angesprochen. Jetzt mache ich noch ein bisschen was zum Thema Sentiment, also Stimmung unter der Anlegerschaft. Ich zitiere im Daily Trading regelmäßig die amerikanische Privatanlegervereinigung, also AAII, American Association of Individual Investors. Und die haben wöchentlich eine Sentiment-Umfrage, haben aber auch einmal im Monat eine Asset Allocation-Umfrage. Also, wie sind die Amerikaner, die amerikanischen Privatanleger in Aktien investiert? Wie hoch ist ihre Bondquote? Was halten sie an Cash? Und die Aktienquote, die ist aktuell über 70%. Das ist sowas wie die rote Zone. Wir liegen sogar über 71%. Also die Anleger sind in den USA aktuell relativ offensiv unterwegs. Vielleicht als Daumenregel, Aktienquoten unter 50% sind meistens relativ gute Einstiegszeitpunkte. Thema Strategie und systematisch einsteigen, um das Timing auch wirklich anhand von objektiven Maßstäben zu handeln. Und oberhalb von 70% Aktienanteil innerhalb der Privatanlegerschaft wird die Luft ein bisschen dünner. Und dann schließt sich sozusagen der Kreis. Dann sind wir wieder bei dem Punkt, die Bäume werden vielleicht in 2026 nicht mehr in den Himmel wachsen. Und wir haben das tatsächlich auch untersucht. Was können wir denn an Jahresreturn erwarten, wenn wir so eine offensive Positionierung haben? Und das ist auch wieder ein Punkt, der in die Richtung geht, deutlich geringere Aktienreturns auf Jahressicht, als man das im Durchschnitt über alle Jahre erwarten kann.
Mhm.
Ja, das ist das, was ich beim Jörg immer so bewundere. Der holt da irgendwelche Statistiken raus, von denen ich in meinem Leben noch nie was gehört habe. Ja, also ich habe keine Ahnung, was so das AAII ist. Ich habe das einfach nie gehört. Aber es ist
American Association of Individual Investors.
Das hätte ich jetzt auch noch mal sagen können. Aber ich finde, also dass du alleine drauf kommst, ich finde das Weltklasse. Deswegen, ich bin immer ein ganz großer Fan von dir. Aber das deckt sich eigentlich auch mit dem, was ich jetzt in der charttechnischen Analyse, jetzt habe ich es eben über den Stanford gesagt, ich bin da beim Dow, ich bin da beim Nasdaq, überall das Gleiche. Wir sind am Limit. It's not gonna be such an exceptional year im nächsten Jahr, das glaube ich nicht. Und trade your rules and not narratives. Das ist das, was ich immer sage. Und es deckt sich mit dem, was ich denke, was mit den Märkten passiert. Die werden nicht nennenswert weiter steigen, egal welcher.
Und wir müssen natürlich vorsichtig sein, Jörg, wenn du sagst, dass die Investitionsquote ist gerade bei den privaten Investoren bereits so hoch, es sagt ja noch nichts über eine Absicherungsquote aus, die möglicherweise damit verbunden ist. Aber wenn es Rückschläge gibt, dann gibt's halt auch empfindliche Rückschläge. Ganz egal, ob der Trend langfristig noch intakt ist, aber zumindest für 2026 ist das Geld dann vermutlich erstmal anderweitig geparkt. Jörg, da wir gerade so nett beisammen sind, wir beide haben ja so ein Schlagabtausch, was die Edelmetalle betrifft, beziehungsweise Gold und Silber. Und da jagt ja ein Rekord hoch das andere. Gold hat jetzt eine Pause gemacht, aber Silber wird's im nächsten Jahr so weitergehen. Soll ich Omas Schmuck umtauschen? Was müssen wir machen?
Lars, das ist unser Running Gag, ja. Ich bin Edelmetall-Bulle seit langer Zeit. Wir haben beim Silber mal so ein bisschen verschnauft von Mitte Oktober bis in den November rein, haben eine Trading Range ausgeprägt, wo so ein bisschen meine Schwierigkeit herkommt, wenn ich eine Trading Range nach oben auflöse, was alle des Silberpreises mit einem neuen Allzeithoch getan haben, dann gibt mir die Trading Range immer die Gelegenheit, ein Kursziel daraus abzuleiten. Das Problem ist, das Kursziel war $63 und das haben wir in Rekordgeschwindigkeit veratmet, wie der Christian das sagen würde. Ja? Also der Trend ist absolut intakt, aber zumindest ein Kursziel, ein Zwischenetappenziel haben wir auch sehr schnell abgearbeitet. Ich kann mich ein bisschen auf den strategischen Chart zurückziehen. Mhm. Ich habe mit dir, lieber Lars, im letzten Jahr war das Mantra doppelte Untertassenformation. Und wenn man sich jetzt als Hausaufgabe den Silberchart über die letzten 15 Jahre seit 2011 anschaut, dann habe ich so das Déjà-vu, ob das aktuell nicht eine große, ganz große Untertassenformation ist mit dem Sprung über das Hoch aus dem Jahr 2011, 49,50 pro Unze. Und dann hätte man aus dieser strategischen, ganz großen Untertassenformation noch ein bisschen Luft nach oben und andere Kursziele. Aber das ist wirklich eine ganz, ganz langfristige Betrachtung. Und ich habe an der Stelle noch ein weiteres Argument, einen weiteren Pfeil im Köcher. Und das ist das Gold-Silber-Ratio, also ein bisschen die relative Brille. Gold-Silber-Ratio sagt, wie viel Unzen Silber muss ich aufwenden, um eine Unze Gold zu kaufen. Wir waren lange bei über 80. Jetzt in den letzten Wochen mit der Silberbewegung, und du hast es gesagt, Gold hat wenig im Vergleich dazu getan, kam auch in das Gold-Silber-Ratio ein bisschen Bewegung und Bewegung nach unten an der Stelle. Aber die letzten beiden Zyklus-Tiefs, also 2011 habe ich eben schon angesprochen, und auch in den 1980er Jahren haben wir bei der Edelmetall-Rallye erreicht, als das Gold-Silber-Ratio in den tiefen 30ern war. Und das ist für mich ein Kernargument zu sagen, Achtung, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange, am Ende des Trends beim Silber, weil wir eben von Niveaus in den 30ern beim Ratio noch ein ganzes Stück weit entfernt sind. Deswegen eher in der Mitte der Trendbewegung und nicht an deren Ende.
Mhm. Das ist interessant. Was das Gold betrifft, siehst du da auch noch etwas Luft, beziehungsweise ist das Ende der Fahnenstange da auch noch nicht erreicht? Da sieht man, liest man jetzt auch immer wieder, dass gerade auch italienische andere Notenbanken möglicherweise mit ihren Goldreserven Geldpolitik betreiben wollen und nicht als wirkliche Reserve verstehen. Beflügelt das aktuell den, oder langfristig den Markt?
Also was man ganz klar schon gesehen hat, das ist ja wahrscheinlich die beste aller Welten, wenn Technik und Fundamental Hand in Hand gehen und die Käufe auf der Notenbankseite zu einem intakten Aufwärtstrend, das nehmen natürlich auch wir Techniker sehr, sehr gerne mit. Ja, Punkt. Oder Ausrufezeichen an der Stelle. So. Gold hat, wenn ich das im Monatsbereich mir anschaue, zuletzt mal zwei Innenstäbe ausgeprägt. Ja, das heißt, wir sind innerhalb der Oktoberkerze haben wir uns eine Verschnaufpause gegönnt. Das ist also so ein bisschen, kommen wir dann auch argumentativ wieder zum DAX zurück. Den Ausbruch, die Auflösung dieser Inside Candles, das wäre nochmal ein neues prozyklisches Investmentkaufsignal, sprich neues Allzeithoch lässt die Börsenampel auch beim Gold wieder auf grün springen. Und der Martin hat das eben so schön gesagt, man kann ja die Charts nicht nur lesen und man sollte sie auch nicht nur so lesen, dass man Renditeziele auf der Oberseite daraus ableitet, sondern genauso auch die Risikomarken, die Stop-Loss-Marken auf der Unterseite anhand des Chartbildes festzumachen. Und deswegen strategische Absicherung im Gold, $3,900 pro Unze. Das wäre nämlich das Niveau, wo dieser aktuelle Innenstab nach unten aufgelöst werde. Und dann wird's ein bisschen mehr als eine Konsolidierung, dann wird's die etwas härtere Korrektur. Dann habe ich auf dem Wege auch sowas wie einen Katastrophenstopp für 2026 mit herausgearbeitet.
Das ist, das nehmen wir gerne mit, aber auf jeden Fall bleibt das Edel oder bleiben die beiden Edelmetalle für immer für Überraschung gut, eher auf der positiven Seite. Vielen Dank für deine Einschätzung dazu, Jörg. So, jetzt haben wir die Märkte besprochen in Europa, in Deutschland und in Übersee. Wir haben die Edelmetalle besprochen. Jetzt habe ich versucht, für euch an den Headsets noch ein paar Top-Picks unserer Charttechniker aus den Rippen zu kitzeln. Ich glaube, so heißt das Sprichwort. Also Martin, was hast du dir denn oder was hast du uns für eine Aktie fürs kommende Jahr mitgebracht? Deine heißer Tipp darf ich nicht sagen, aber eine Aktie, die unter intensiver Beobachtung von dir steht.
Genau, also es ist, wie gesagt, auch alles andere, was ich hier von mir gebe, weder eine Anlageempfehlung, noch ein Tipp, noch was auch immer. Es ist eine charttechnische Betrachtung, wie von meinen Kollegen Christian und Jörg eben auch. Und da habe ich die Siemens Energy. Ja, die Siemens Energy war ja mal vor nicht allzu langer Zeit schon fast totgesagt, kam dann wie Phönix aus der Asche und ist natürlich mit einer hervorragenden Jahresperformance sehr, sehr verlockend. Jetzt haben wir folgende Situation. Wir hatten vorher über den DAX gesprochen, über die globalen Indizes. Jetzt scheint sich da kurz vor Jahresende vielleicht in den Indizes eine kleine Konsolidierung, Verschnaufspause oder man nimmt sich einen Happen einzustellen. Und jetzt ist bei Siemens Energy natürlich die große Frage. Erst noch vor ein paar Tagen All-Time-High. Das All-Time-High wurde dann gleich mal generiert mit einer, man nennt es Red Marubozu Candle, also einem fetten, ich sage mal, mit einer Taufkerze, also einem sehr langen Körper, rote Farbe, All-Time-High. Und dann ging es erstmal nach unten. Und jetzt scheint sich hier erstmal die Richtung zu finden. Ich finde die Siemens Energy aus chancigen Risikogesichtspunkten noch weiterhin sehr, sehr interessant. A, weil hier der Aufwärtstrend noch nicht gebrochen ist, anders als es jetzt bei anderen Werten zum Ende des Jahres hin scheint. Und gleichzeitig, wir hatten vorher auch drüber gesprochen oder beziehungsweise auch Jörg hat es nochmal erwähnt, der Blick nach unten ist immer ganz wichtig. Ich sage immer, der Blick nach oben ist immer erlaubt, der nach unten ist ein Muss. Und Chance-Risiko-Verhältnis jetzt, um es auf den Punkt zu bringen, bei der Siemens Energy intakter Aufwärtstrend, aktuell eine kleine Divergenz in den Trendfolgeindikatoren, die summa summarum noch positiv sind, aber in den Kurzfristindikatoren, die hier auf eine Erholung schließen lassen. Also die Chance für nächstes Jahr, rein aus Chart- und markttechnischer Sicht, ich sage hier Stichwort Aufwärtstrend, Trendfolgeindikatoren, ist durchaus im Bereich 133 bis 140 noch gegeben. Aber diese Chance nach oben, und deswegen heißt es nicht umsonst Chance-Risiko-Verhältnis, es ist natürlich immer auch untersetzt mit einem Risiko. Und ich sage mal, wenn wir jetzt hier uns das Ganze anschauen und in den Bereich 108 gehen, da wäre eine schöne Auffanglinie, da wäre immer noch der Trend intakt, der übergeordnete. Aber so wäre ungefähr das Chance-Risiko-Verhältnis momentan einzuordnen für, ich habe es Anfang des Podcasts ja auch schon mal gesagt, so für die ersten 1, 2, 3 Monate. Wichtiger View ist die Siemens Energy die ersten 5 Tage im Jahr positiv, also die ersten 5 Handelstage. Und ist sie, ja, wie sie es jetzt auch darstellt, ist sie weiterhin über der 200-Tage-Linie, dann kann das auch weiterhin eine schöne Geschichte werden. Aber, und da muss ich ganz ehrlich sagen, Börse lebt ja immer davon, dass es immer zwei Meinungen gibt. Ja? Die einen handeln, die anderen verkaufen, die anderen kaufen. Und deswegen ist es immer, dass man in beide Richtungen ausgerichtet ist. Und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wenn was verlockend ist, den Stop nie vergessen, die Absicherung nie vergessen, denn, und deswegen nochmal der, sage ich mal, der Hinweis oder der, das, was der Lars auch vorher erwähnt hat mit dieser Studie, mit dieser Langzeitstudie. Klar, wenn wir heute einen Index kaufen, heute eine Aktie, schauen Sie vielleicht erst in 40 Jahren an, dann haben wir vielleicht eine gute Rendite. Aber halten wir es nervlich durch, brauchen wir zwischenzeitlich die Liquidität, wird das Dach kaputt und so weiter und ich muss die Aktie aus dem Depot verkaufen. Also Long and Hold ist wirklich für den, der sagt, ich brauche die nächsten 30 Jahre die Kohle wirklich nicht. Absicherung mit technischer Analyse, mit Markttechnik, mit Sentiment lässt einen auf alle Fälle auch noch dazu ruhiger schlafen.
Da hast du vollkommen recht. Und die Studie muss man natürlich ins Verhältnis eines sehr langfristig orientierten Anlegers setzen. Und ich kann euch dazu gerne noch die Getex-Webseite empfehlen. Wenn ihr dort direkt auf der Startseite mal einen Titel eingibt, jetzt in dem Fall der Aktie, die Martin rausgesucht hat, Siemens Energy, und da klickt ihr auf das Unternehmensprofil, dann bekommt ihr auch eine Übersicht der durchschnittlichen Analystenschätzung. So, die Daten kriegt ihr alle kostenlos. Da sind sogar noch 10% abseits zum Konsens der Analystenschätzungen drin. Also das bekommt ihr super aufgetischt, top aufbereitet und das Ganze ist kostenlos auf getex.de verfügbar. Lieber Christian, du bist zwar oft einer Meinung mit Martin, aber ist dein Top-Pick fürs nächste Jahr, ist deine Fokusaktie auch die Siemens Energy oder hast du uns was anderes mitgebracht?
Ich habe was anderes mitgebracht. Im Prinzip habe ich 3 Aktien. Das sind Adidas, Bayer und SAP. Ich möchte mich hier auf die Adidas mal konzentrieren, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir bald eine Olympiade haben und dass wir auch die Weltmeisterschaft vor uns haben. Die Adidas mag ich deshalb, es ist einer der schwächsten Werte neben Symrise, die der DAX in diesem Jahr so zustande gebracht hat. Und auffallend ist, dass wir vom November 2022, was ich persönlich so die Mutter der Rosse nenne, den Startpunkt der Mutter der Rosse, auch für den DAX, das war Oktober 2022, da stand der DAX bei 11.800, sind die Adidas von 94 bis 257 gestiegen. Das war also schon erstaunlich. Und dann sind wir eben seit diesem Januar 2025 von 2057 auf 150 gefallen. Das ist nichts anderes als eine 62% Korrektur vom Tief 94 zum Hoch 257. Und wir handeln momentan bei Adidas an einer 200-Monatslinie. Und das ist für mich eine sehr gute Unterstützung. Ich habe vorhin den 5-Punkte-Plan erwähnt. Einer der 5-Punkte-Plane ist also auch ein Oszillator und sind Trendfolgemodelle. Und diese sind bei mir sowohl als Wochen- als auch auf Monatssicht in Adidas extrem tiefst und drehen gerade eben nach oben. Ich habe keine Probleme zu sagen, dass ein Adidas für mich einer der Top-Picks für das nächste Jahr ist, vor dem Hintergrund Olympiade. Und da sponsert, glaube ich, Adidas 41 Teams, also auch vor der Weltmeisterschaft, egal vor welchem Licht sie momentan steht. Dass Adidas vor diesem Hintergrund deutlicher steigen sollte, ich sehe eher eine 220 als eine 140. Und nochmal zum Kurs gesagt, wir sind momentan bei 170. Ich bin sehr positiv für diesen Wert. noch mehr als für Bayer, die endlich mal wieder eine Story haben. Aber Adidas gefällt mir außerordentlich gut vor dem Hintergrund der technischen Analyse, so wie ich sie betreibe. Und vor dem Hintergrund finde ich die sehr, sehr positiv, finde ich ganz klasse. Und das ist eher für mich einer der Top-Picks für das nächste Jahr neben Bayer.
Mhm. Ja, super Wert. Dann auch noch die Ergebnisse, die starken Ergebnisse im dritten Quartal, das Anheben der Prognose fürs Gesamtjahr insgesamt, der Ausblick für 26, der Vorstand selbst kauft eigene Aktien. Also insofern, ich fühle mit dir, da hat man, das ist ein ganz gutes Gefühl, dort in der Aktie zu sein, und die Unternehmensführung scheint viel richtig zu machen.
Ja, ich kann noch was ergänzen. Also erstmal meine Top-Picks gibt es jeden Tag im Daily Trading Newsletter. Und ich kann noch mal die Brücke zwischen Martin und Christian schlagen. Ich finde nämlich die Auswahl, die ihr getroffen habt, ganz hervorragend. Ich habe ein Muster, was ich regelmäßig zum Jahresende, zu dieser Kalenderjahreszeit mache, dass ich mir die Rohrkrepierer des Jahres anschaue, also die Titel, die nicht gelaufen sind, weil das sind die, die dann in den ersten Handelstagen des neuen Jahres oftmals überproportionale Erholungschancen haben. In den ersten Tagen, aber möglicherweise auch im gesamten Januar. Und deswegen ist das eine absolute Hausaufgabe und Pflichtaufgabe für mich, DAX, MDAX, SDAX zu filtern nach den schwächsten Aktien. Und der Christian hat es ja gesagt, die Adidas fällt da in diesem Jahr rein. Dann hoffen wir mal, dass diese Erleichterungsrallye, das kann man auch ganz gut argumentieren, es sind dann Window-Dressing-Aktivitäten großer institutioneller Investoren, die erstmal dafür sorgen, dass man vielleicht die Aktien kurz vor dem Jahresende verkauft und sie dann Anfang Januar wieder zurückkauft, um sie eben am Bilanzstichtag nicht ausweisen zu müssen. Und jetzt schlage ich zum Abschluss nochmal die Brücke zu Martin, nämlich eine Siemens Energy. Das war vor einigen Jahren genau so ein Rohrkrepierer und ist dann im Folgejahr tatsächlich zum Top-Performer des Jahres geworden. Und auch da hat man mit dieser systematischen Herangehensweise die Siemens Energy als interessanten Titel herausarbeiten können.
Super, ganz lieben Dank auch für diese interessanten Einblicke. Und dann sind wir gespannt, ob Adidas der Siemens Energy folgt. Danke euch.
Sehr gerne.
Robert, heute vor einem Jahr haben wir auch gesprochen. Wir haben gemeinsam den GetEx Podcast eröffnet. Du warst der erste Stargast. Ich freue mich, dass du natürlich heute quasi als Hausherr auch wieder dabei bist. Innerhalb des letzten Jahres hat sich ja irgendwie ein bisschen was getan bei uns oder am Markt, kann man das so sagen, gell?
Ja, sowohl. Also erstmal vielen Dank, dass ich nochmal eingeladen werde. Bin ja nicht so geübt wie die anderen drei, die wir heute gehört haben oder hören werden. Von daher ist mir eine Ehre, auch auftreten zu dürfen. Das Jahr war besonders für die Märkte, aber auch für uns, für die GetEx Exchange. Wir haben Rekorde hingelegt, was die Umsätze betrifft. Plus 60 gegenüber dem eh schon guten Jahr 2024 bei den Umsätzen, 45% mehr Trades. Dann kam der Oktober, der hat alles getoppt, was wir bisher gesehen haben, auch von den Umsätzen her. Waren einige Tage, da hatten wir unfassbar viele Umsätze. Im April dann Donald Trump mit seinen Aussagen zu den Zöllen, wo wir auch absolute Rekordstage hatten. Also es war wirklich ein super spannendes Jahr, war auch für uns als Börsenbetreiber interessant zu sehen, was unsere Maschinen so aushalten, weil mit diesem sprunghaften Anstieg, gerade im April, als Trump mit seinen Zollaussagen die Märkte zuerst nach unten und dann nach oben trieb, das kann man nicht voraussagen. Ja? Und von daher war das extrem spannend, also dieses Jahr, was die Zahlen betrifft.
Ja, und natürlich haben wir, nicht nur was die Zahlen betrifft, sondern unsere Systeme haben damit keinerlei Mühen gehabt, die Masse an Orders auszuhalten, weil man natürlich nicht vorher weiß, welche Richtung gehandelt wird, welche Produkte gehandelt werden. Natürlich haben wir dann auch noch die BNP als neuen Market Maker dazu gewonnen, wo auch nochmal knapp 300.000 Produkte mit an die Rampe geschoben wurden. Also auch von der Seite gab es da nochmal mehr Last auf dem System, wie es so schön heißt. Aber auch das hat funktioniert. Also rückblickend, ja, kann man sagen, ist es bisher ganz gut gelaufen.
Ja, genau. Also wenn man mal so einen Blick in den Maschinenraum werfen will, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, ist bei uns tatsächlich der limitierende oder beziehungsweise das, was die Maschinen am meisten herausfordert, ist die Anzahl der Produkte. Also nicht so sehr die Anzahl der Transaktionen, sondern die Anzahl der Produkte, die wir handeln. Und deswegen schauen wir auch immer, wenn wir neue Market Maker auf die Plattform bringen, die Systeme nochmal genau an, machen dann unter Umständen Anpassungen im System. Und wir haben immer die Möglichkeit, 1 bis 2 neue Emittenten quasi im Lauf mit aufzunehmen. Darüber hinaus müssen wir dann wieder was bauen. Ja. Die Anzahl der Transaktionen, wie gesagt, das war völlig irrelevant.
Und für euch als Zuhörer, Robert, lass mich das gerne ergänzen, weil ihr wisst ja, dass wir traditionell stark in Hebelprodukten sind und die Hebelprodukte eine sehr hohe Update-Frequenz haben, ganz anders als Anlageprodukte, ist das eben der limitierende Faktor, den du ansprichst, Robert, dass diese Anzahl, die Anzahl der Quotes, die jedes Produkt pro Sekunde verarbeiten muss, dass das eben eine, ja, unser Messstab für Kapazitätsgrenzen ist.
Ja, genau. Dann, weil du gerade den Market Maker ansprichst, BNP Paribas, der zusätzlich zu Goldman, HSBC und HVB One Markets jetzt Preise stellt für Zertifikate, haben wir auch einige neue Broker angebunden. Das begann im Februar mit dem S-Broker. Im Juni kam dann Joe Broker dazu. Im November die Consorsbank und tatsächlich Anfang dieser Woche noch als letzter Orderflow-Provider in diesem Jahr die Targo Bank. Und was, glaube ich, auch interessant ist für die Zuhörer draußen, insbesondere für die, die aus anderen Ländern zuhören, vielleicht gibt es ja auch, ein Teil unserer Produktpalette in Zertifikaten ist jetzt auch im europäischen Ausland handelbar. Spannende Entwicklung. Ist ja dein Thema, ja.
Ja, ganz genau. Davor, glaube ich, der Broker My Markets, hattest du erwähnt, ist auch noch dazugekommen. Aber die europäische Entwicklung in der Tat, die ist natürlich im Fokus, weil unsere Emittenten, die Zertifikate-Emittenten natürlich auch europäische Kooperationspartner haben, das europäische Prospektrecht einen Handel in mehreren Ländern zulässt unter gewissen formellen Bedingungen. So, also insofern bieten wir den Handel für unsere Emittenten, die primär in Deutschland sitzen, aber ins europäische Ausland an Broker vertreiben, ihre Produkte anbieten, natürlich auch eine perfekte Handelsplattform. Ja, und da ist jetzt die BNP mit ersten Produkten am Start. Nur UniCredit wird oder ist am Nachziehen. Also das ist definitiv eines der Felder, in die wir auch weiter wachsen werden. Interessant, wenn ich mir die europäische Palette anschaue, zumindest die, die im Moment am Start verfügbar ist von den Emittenten, ist es sogar stärker auf die verschiedenen Hebelprodukttypen, Faktoren, Mini-Futures, Open-End, Turbos und Warrants fast schon gleichmäßig verteilt, wohingegen das traditionelle deutsche Geschäft natürlich sehr stark Open-End-Turbo-lastig ist. Aber wir müssen sehen, das Geschäft für uns ist in diesem Jahr neu dazugekommen, wie sich das perspektivisch entwickelt.
Ja, was ist sonst noch passiert? Wir haben uns im Bereich Social Media neu aufgestellt. Vielleicht ist dem einen oder der anderen aufgefallen, die auf Instagram uns folgen oder auf LinkedIn. Da haben wir dieses Jahr einige interessante Filmchen gemacht, Reels, Beiträge, ein neues Format, das wir Get It with GetEx nennen, wo Kollegen aus der Marktsteuerung und aus dem Vertrieb in einem wenigen Augenblicken komplexe Dinge anschaulich erklären, finde ich echt gelungen. Dann für unsere Partner haben wir auch ein paar Mal Bell-Ringing-Events bei uns in der Marktsteuerung gemacht. Also einiges passiert. Ja. Ja. Und natürlich auch die Handelszeitverlängerung.
Da mussten wir aber zum Thema Social Media, Robert, da mussten wir erstmal dazulernen, dass man sowas nicht auf der Hüfte schießt, dass man sowas nicht nebenbei machen kann, sondern dafür haben wir unsere liebe Kollegin Alisa, die seit Mai bei uns im Team ist, die auch ganz nebenbei die hübschen Covers für den GetEx-Podcast immer zaubert. Ja. Ja. Also Alisa, ganz viele Credits gehen an dieser Stelle an dich raus. Das machst du super. Ja, und die Handelszeitverlängerung, ja. Richtig, du hast es angesprochen.
Genau, war ja ursprünglich auf Kundenwunsch eingeführt worden, weil einige unserer Broker-Kunden gesagt haben, dass ihre Kunden gerne nach Veröffentlichung von Nachrichten US-amerikanischer Werte nach dem US-Börsenschluss, also sprich nach 22 Uhr, auf diese Nachrichten noch gerne handeln würden. Haben wir dann eingeführt Anfang diesen Jahres und das wird rege angenommen. Spannend ist, dass nicht nur Aktien rege gekauft werden, sondern auch ETFs. Also es war eher so nicht im Fokus, aber ist natürlich auch gewollt, ja, dass die gesamte Produktpalette da abgebildet wird. Und auch der Zeitraum von 7:30 Uhr bis 8 Uhr wird rege in Anspruch genommen. Ich schätze mal, das sind ja Berufstätige, die unbeeinflusst vom Tagesgeschäft da eine Order aufgeben wollen oder auf Nachrichten aus Übersee, aus Asien reagieren wollen.
Also zumindest war das ein Kundenwunsch, den wir umgesetzt haben. Wir sehen, dass es angenommen wird. Es gibt verschiedenste Gründe, das zu tun. Wie immer noch ein Tipp von mir, außerhalb der Kernhandelszeiten idealerweise mit Limiten zu arbeiten. Aber ihr habt ab sofort eben oder ihr hattet jetzt bereits die Möglichkeit, das ausgiebig zu testen und wir freuen uns da auf eure Orders zu den verlängerten Handelszeiten. Dann haben wir natürlich unser öffentliches Auftreten insgesamt, Robert, hat sich natürlich auch in diesem Jahr brutals gesteigert. Allein die Messen, auf denen GetEx vertreten war, mit Börsentag Dresden, mit Hilfe mit der Invest, Börsentag München,
Anlegertag München, Wien,
World of Trading,
Bader Trading Days, ein ganzes Wochenende war das. Dann diverse Partnerveranstaltungen, DAP Investment Kongress, V-Bank Vermögensverwalter Tag, mit der Dardaten Vermögensverwalter Kongress in Österreich, also einiges durchgeführt. Dann waren wir auch als Gast, auch wenn wir nicht mit in unserem Stand vertreten waren, auf diversen Börsentagen, Hamburg zum Beispiel, fällt mir da ein, oder Vorkongress Mannheim. Also wir haben uns dieses Jahr aktiv gezeigt. Wir fallen auch ziemlich auf mit unserem Messestand, mit den Bullen. Also das ist echt ein Hingucker und zieht vor allem die jungen Leute an. Das merkt man schon, dass da viele halt einfach kommen, weil sie den Auftritt an sich irgendwie spannend finden.
Und wenn ihr den Bullen am Messestand von GetEx seht, macht es wie alle anderen. Nehmt es gerne als Fotoleinwand und macht ein Selfie mit euch vor dem Bullen. Das finden wir auch super. Also insofern wird es auch im nächsten Jahr, wird unsere Strategie sich nicht ändern. GetEx wird weiter draußen sein, wird sich weiter zeigen und an den wichtigsten Börsentagen, Anlegermessen präsent sein. Robert, was haben wir sonst noch im Köcher für nächstes Jahr? Was wird sich sonst noch so tun?
Also wir haben zum einen, müssen wir uns ab und zu auch mal mit uns selbst beschäftigen, so im Hintergrund. Da müssen wir nächstes Jahr ein paar Projekte angehen, haben einige strukturelle Themen. Wir werden unser Rechenzentrum umziehen, um noch leistungsfähiger zu werden. Ein Teil der Wertpapierabwicklung wird auf eine neue Infrastruktur gestellt, aber das ist ein absolutes Backup-Thema oder Backend-Thema. Da muss man keinen Zuhörer oder keine Zuhörerin damit nerven. Regulatorische Themen fordern uns. Aber was wir nächstes Jahr auch ins Auge nehmen, ist die Kunden im Ausland. Also wir wollen verstärkt mit unseren Brokern im Ausland wachsen und ihnen Lösungen anbieten. Wir sehen, dass einige unserer Kunden halt auch im Ausland aktiv sind. Da haben wir mit den Zertifikaten eben auch ein attraktives Angebot, neben den Aktien, ETFs, die natürlich sowieso handelbar sind. Und was wir vom Produkt her unter die Lupe nehmen wollen, sind ETPs auf Kryptos. Die werden meines Erachtens besser und besser. Enge Spreads, geringe Gebühren auf die großen Kryptowährungen, die so gehandelt werden. Meistens ist das Bitcoin, Ethereum. Aber auch interessante Baskets, auch von einem Anbieter, der jetzt den Coinbase 50 Index aufgelegt hat. Das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Und da wollen wir auf unserer Website mehr Services bieten, damit man die ETPs leichter finden kann, mehr Daten dazu finden kann, weil ich glaube, dass ich diese Produktgattung wirklich durchsetzen will, weil ich brauche kein Wallet, ich habe die gleiche steuerliche Behandlung wie der native Krypto, je nach Aus- oder Lagerungsansatz. Das sieht man aber allerdings auch auf unserer Website. Also von daher, da setzt man nächstes Jahr einiges an Hirnschmalz, sagt man in Bayern, rein und wollen da einen besseren Service bieten.
Und unser Kollege Werner hat es in dem Reel Get It mit GetHex auch nochmal deutlich gemacht, wie einfach es ist, dass ihr in Krypto-ETPs investieren könnt und wie du es schon sagtest, eben kein separates Wallet oder sonstiges brauchst und genauso steuerlich behandelt wirst, je nach Ausgestaltung. Also das ist die deutlich charmantere Lösung, dass es in eurem Portfolio aggregiert wird, in der Übersicht und euer Exposure im Vergleich zu den anderen Asset Classes genettet wird. Also insofern, wir haben noch einiges zu tun. Ich sag mal für mich, ich freue mich drauf, das Ganze weiter zu begleiten. Der Podcast, oh, das kann ich ja noch spoilern. Der Podcast wird auch ein Videoformat bekommen. Alle zwei Monate müsst ihr dann mein Gesicht sehen und das der Interviewgäste. Also das wird lustig. Auf jeden Fall wird es ein neues Format dazu geben. Robert, haben wir was vergessen?
Ja, gut. Vergessen nicht, vielleicht ergänzend zu den Analysten-Ausführungen vorher. Mhm. Das fand ich sehr spannend. Also neben dem, ich habe einiges gelernt, Spreadometer fand ich super, denn den AAII muss ich mir auch mal anschauen. Und Red Marubozo, also wirklich toll. Ich habe parallel zu Martin die Ausführung bei uns auf der Website verfolgt mit den Chart-Tools, die wir da anbieten. Also kann ich jedem nur empfehlen, probiert es aus, funktioniert echt super und ist wirklich einfach zu bedienen. Und das finde ich wirklich faszinierend. Also wenn man sich überlegt, Charttechnik im Podcast, ja, das ist eigentlich ein Widerspruch per se, aber wie die drei das machen, das ist einfach eine absolut, ich finde es sensationell. Also muss ich wirklich sagen, das hat mich total inspiriert. Ja, und was ich auch spannend fand, die Werte, die Top-Picks findet man durchaus auch bei uns schon auf der Website unter dem Most Traded. Also das ist auch interessant, weil das ist das, was die Anleger und Anlegerinnen draußen halt immer suchen, zur Orientierung, was machen denn die anderen? Und da bieten wir in allen Asset-Klassen die High- und Low-Performer und die Most Traded. Ja, und du hast es vorher auch schon angesprochen, die Estimates and Ratios, die Analystenempfehlungen. Und da kann ich auch nur einen Tipp geben. Wir haben Top-Aktienfinder und mit diesem Aktienfinder kann man beispielsweise auch nach Analystenempfehlungen suchen und so Top-Picks von Experten dann quasi nochmal mit anderen Analysten quervergleichen, finde ich super spannend zur Einordnung und man findet sehr viele Informationen zu den einzelnen Unternehmen.
Und das Ganze ohne Login, einfach frei zugänglich. Also
kostenfrei, Realtime-Kurse, Push, Peng,
fertig. Push, Peng, fertig. Probiert's bitte einfach aus. Ja. Robert, vielen Dank. Ich muss noch ein Housekeeping-Thema durchgehen, bevor wir dann den GetHex Podcast zum Jahresende schließen.
Inside GetHex.
Was hat sich sonst noch so getan bei GetHex? Was gibt's sonst noch so am Markt? Die neue BSW-Umfrage, beziehungsweise die Ergebnisse sind draußen. Die Umfrage lautete, wie hat sich euer Depot seit Jahresbeginn entwickelt? So, und da haben 55% stark positiv gewählt mit einem Plus von mehr als 7% und 24% haben moderat gewählt oder angegeben zwischen 2 und 7%. Also, das freut mich zu hören. Das wundert mich ein Stück weit natürlich bei der Aktienmarktbewegung nicht, aber das Geld ist mehr geworden und das freut mich zu hören. Außerdem, Handelsschluss in diesem Jahr ist Dienstag, der 30.12. um 14 Uhr. Passt bitte auf, wenn ihr noch Trades zu tun habt in diesem Jahr, aus welcher Motivation auch immer heraus, um 14 Uhr ist Schluss und solltet ihr Limited drin haben, kann es sein, dass die gelöscht werden. Also bitte auch hier aufpassen. Wir haben hier mit einem nicht nur Monat, sondern auch einem Jahresultimo zu tun. Und der erste Handelstag im neuen Jahr ist dann Freitag, der 2. Januar. Außerdem könnt ihr natürlich Jörg Scherer von HSBC mit seinem DZB-Jahresausblick am 13.01. bei uns im Hause Getex der Börse München besuchen. Den Vortrag könnt ihr euch anhören. Ihr könnt kommen, meldet euch einfach über die DZB-Homepage an. Christian Schlegel könnt ihr im Podcast abonnieren und den Newsletter, den DAX-Newsletter, den morgendlichen, lege ich euch auch von Martin Utschneider von RoboMarkets ans Herz. So, das war genug der Werbung. Es ist Weihnachten, es ist Zeit, Danke zu sagen. Euch Tradern, Anlegern, Studentenvereinigungen, interessierten Messebesuchern, ihr habt in diesem Jahr nicht nur irre viel auf Getex gehandelt, sondern ihr habt den Podcast auch fast 6000 Mal angehört und dafür sage ich euch persönlich ganz herzlich Dankeschön.
Wünsch dir was, dann kriegst du das.
So, Episode 24, das 24. Türchen ist geöffnet mit dem Podcast. Es passt wirklich wie die Faust aufs Auge in diesem ersten Podcast-Jahr. Ich sage, wie gesagt, ganz lieben Dank, dass ihr immer regelmäßig einschaltet und hört. Bitte sagt mir nach wie vor, werdet nicht müde, mir zu schreiben, welche Themen euch noch so beschäftigt, damit ich das in den kommenden Episoden des Podcasts berücksichtigen kann. Schreibt mir es gerne in die Kommentare, lasst mir eure Likes da. Mir macht's riesen Spaß. Wir hören uns wieder nach dem Winterschlaf zu Episode 25 am 15.01. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Habt eine schöne Weihnachtszeit. Kommt gesund und mit positiver Performance ins neue Jahr und freut euch wieder auf spannende Gäste. Robert, das Schlusswort gebührt dir als Hausherr.
Ach so, bin ich schon dran. Ja, ich kann mich den Wünschen nur anschließen. Möchte mich bedanken für euer Vertrauen in unsere Getex Exchange, bleibt uns treu und bleibt auch dem Podcast treu, macht super Spaß, auch in der Produktion, auch mal hinter den Kulissen da mitzuhören und ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Anlageentscheidungen.
Ich sollte das Mikrofon anschalten. Also, ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich ein friedliches Weihnachtsfest, alles Gute fürs neue Jahr und selbst wenn die Bäume nächstes Jahr nicht in den Himmel wachsen. Die ein oder andere zarte Blüte werden wir immer wieder finden. Und deswegen schauen wir nicht zu optimistisch, aber realistisch ins neue Börsenjahr.
Martin, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist philosophisch bestens auf den Punkt gebracht. Also, kommt ein bisschen runter, nutzt die Zeit mit euren Lieben, mit euren Familien. Schöne Weihnachten, lasst es euch gut gehen. Und wir hören und sprechen uns im neuen Jahr 2026.
Wunderbar. Und da muss ich auch nichts Neues sagen, weil die beiden haben schon eben alles gesagt. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Es macht immer viel Spaß hier mit Lars und Robert und mit den zwei Jungs da. Ganz toll. Ich wünsche euch allen, jedem Zuhörer, ein Happy Trading und fette Beute im nächsten Jahr 2026.
Prima. Ich danke euch. Auch von meinerseits frohe Weihnachten und vielen Dank hinter die Kulissen. Du hast recht, Robert. Lieben Dank an Chiara und Martin vom Here We Go Team, dass ihr immer so nett unser Gequatsche zusammenschneidet und was Hörbares draus macht. Also in diesem Sinne.
Und das Intro über euch ergehen lasst. Also wenn man da mal eine Viertelstunde zuhört, uiuiui, da braucht man echt ein dickes Fell.
Also ganz lieben Dank, schöne Weihnachten an euch und wir hören uns wieder im neuen Jahr. Macht's gut, Servus.
Ciao.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und wie versprochen kommt jetzt noch der turboschnelle Disclaimer als Schmankerl zum Schluss. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder Getex Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des WTHGs. Der Podcast enthält insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Nachbildung einer Anlagestrategie, Klammer auf, die wir heute besprochen haben, Klammer zu. Die Börse behält sich das Recht vor, den Umfang der Nutzung des Podcasts jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder in den Service einzustellen. Genug der Formalitäten, das war's für heute. Chapeau mit O, Servus und macht's gut. Bam.
Getex Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.